Folge Nummer 43 von In der Sonne Podcast. Ich begrüße euch recht herzlich und auch mein Gegenüber Fabian. Hi, wie geht's dir?
Grüß dich, danke, sehr gut. Der Sommer ist ja noch so ein bisschen in vollem Gange und irgendwie hat man das Gefühl, dass er sich dem Ende neigt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber irgendwie habe ich Ende August, obwohl es immer noch Sommer ist, das Gefühl so, das ist es jetzt langsam gewesen.
Ich muss leider bestätigen, also ich habe das gleiche Gefühl. Tatsächlich auch durch die langanhaltende trockene Periode finde ich es bei uns extrem, sieht man es am Mais extrem, also an dem Gewächs Mais, an die Maisfelder, dass die total dürre, wenig grün, teilweise schon irgendwie gelblich sind, gar nicht richtig gewachsen sind. Das wäre, glaube ich, jetzt schon langsam so die Erntezeit vom Mais. Und viele haben auch die Felder schon gehäckselt und ja, irgendwie kommt man das schon sehr nach Herbst irgendwie vor. Die Blätter fallen teilweise schon runter, weil es auch recht trocken war die letzten Wochen von den Bäumen. Also es ist herbstelt.
Ja, das finde ich auch. Und ich finde, dass der Herbst oder der endende Sommer für mich, ist ganz persönlich, etwas ganz Zauberhaftes hat, weil mein erster Triathlon, der besagte Büchener Triathlon, den man natürlich gemacht haben muss, wenn man ganz oben sein will, ein Rennen, das man gemacht haben sollte, nein, jedenfalls, der hat früher immer am ersten Herbstwochenende, am ersten Septemberwochenende stattgefunden. Den haben sie jetzt irgendwann, keine Ahnung, während der Corona-Zeit, glaube ich, verlegt nach vorne. Der hat immer am ersten Septemberwochenende stattgefunden und das war dann manchmal ja dann genau der sechste, also wenn das der Sonntag dann eben der erste auf den Montag fiel. Und wenn ich da morgens hingefahren bin, dann war schon immer alles deutlich frischer und kühler und Nebel lag über den Feldern, wenn du morgens hingefahren bist. Und zur gleichen Zeit, ich glaube eine Woche später sogar, Mitte September findet ja immer Almere statt. Und ich finde das irgendwie auch geil. Also genauso wie ein Rennen im Frühling oder im Hochsommer, sondern ein Rennen im hineinkommenden Herbst finde ich halt irgendwie ganz geil, weil du ein ganz anderes, es fühlt sich ganz anders an. So, es ist frischer, es ist nicht mehr so heiß und du merkst, so die Saison geht dem Ende zu. Also ich finde das ganz spannend. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ja, ich habe in den vergangenen Jahren doch auch viele Rennen irgendwo im September, Oktober oder teilweise eher im Oktober, November noch gemacht, wobei das dann aber meist schon irgendwo im Südspanien, Portugal, Lissabon eben
Ja.
auch war. Dementsprechend, da haben wir schon oftmals auch wirklich schönes Wetter gehabt oder meistens immer so um die 25 Grad, nicht so
Ja.
extrem heiß, aber trotzdem noch mild. Da entflieht man, finde ich, schon einmal ganz gut im Herbst. Das lässt man dann gar nicht so, will man gar nicht so warm haben. Wobei ich ja da dann schon meistens ja auch im September noch in Deutschland trainiert habe. Und das ist schon was, wo extrem viel Überwindung für mich erkostet hat, weil du dann noch Zeitfahrrad fahren solltest, müsstest. Ganz viel Konjunktiv, also wäre nicht schlecht, wenn du noch viel Zeitfahrrad fährst, ein paar Stunden, und dann hat es aber bloß nur 20 oder 15 Grad und du merkst einfach, die Luft in die Wälder ist schon wesentlich kühler.
Ja.
Wie du sagst, der Nebel, es ist alles ein bisschen feuchter, es wird auch dadurch schon wesentlich klammer und nässer. Und das hat schon viel Überwindung und Energie gekostet. Also es ist cool, ja, aber so für die ultimative Race-Vorbereitung finde ich schon anstrengend. Wenn du jetzt sagst, so
Yes.
wie aktuell, stresst mich nicht, ich fahre im Herbst dann mal, wenn es nass kalt ist, fahre ich 2 Stunden mit dem Cyclocross an der Donau rauf und runter. Ja, das juckt mich nicht. Das muss ich auch nicht. Also, das ist dann was, wo ich sage, mache ich dann irgendwie gerne und habe halt keinen Muss, jetzt da irgendwie nur Training zu erfüllen.
Ja. Also wie gesagt, ich finde, das ist für mich ist immer so ein bisschen Wehmut dabei. Also die einzige Jahreszeit, die ich irgendwie nur gar nicht mag, ist irgendwie der Winter, weil meistens ist es ja so in between, so nicht richtig Schnee und nicht richtig trocken. Und ich kann im Herbst auch viel abgewinnen. Nichtsdestotrotz ist der Sommer eigentlich so diese Zeit Mai, Juni, wenn man weiß, oh, jetzt liegt so ein cooler Sommer vor uns, das Schönste. Und jetzt neigt er sich langsam dem Ende. Und ich war letzte Woche auf dem Rückweg aus Schweden und bin, weil sie exakt in der richtigen Reihenfolge lagen, Samstag beim Ironman in Kalmar gewesen, natürlich nur als Zuschauer, und Sonntag beim Ironman in Kopenhagen. Und wir wollen ja heute ein bisschen über das Thema Team und insbesondere über Identität sprechen. Und was ich direkt mal einwerfen möchte, ist, also ist es wahrscheinlich, habe ich so darüber nachgedacht, wahrscheinlich kaum jemandem möglich, an einem Wochenende zwei Ironman-Rennen in zwei unterschiedlichen Städten anzuschauen. Und ich habe das jetzt mal genutzt und es ist echt faszinierend gewesen, wie, ich meine, es sind zwei skandinavische Länder, die ziemlich genau, weiß ich nicht, 400 Kilometer auseinander liegen. oder 350. Und wie unterschiedlich Ironman-Rennen, die ja nochmal, die ja von der gleichen Marke sind, es ist die gleiche Distanz, alles gleich, wie krass unterschiedlich die sein können. Und wie sehr das ja offenbar auch vielleicht unbewusst unterschiedliche Athleten anzieht, aber was dieses Rennen eben auch in irgendeiner Art und Weise mit dir macht. So. Und das habe ich in Kopenhagen und in Kalmar, also in Schweden und in Dänemark, live vor Ort festgestellt.
Aber es sind ja schon zwei Wettkämpfe, die ja miteinander verwurzelt sind, oder? Soweit ich ja weiß, gibt es ja eine Wertung. Ich bin gerade nebenbei am Schauen, ob ich die finde, wie viele Leute das auch machen. Also es gibt ja quasi die Wertung, dass du am Samstag in Kalmar startest und am Sonntag in Kopenhagen. Und ich glaube, der Veranstalter organisiert einen Shuttlebus und
Echt?
transferiert sogar dein Equipment. Du hast Late Check-in dann in Kopenhagen und so eine Geschichte. Also da gibt es wirklich auch richtige Orga dahinter. Also es ist hochoffiziell, sag ich jetzt mal, es ist wirklich was Öffentliches. Und meines Wissens, oder Wissen ist ein bisschen viel gesagt, aber was ich gehört habe, gibt es anscheinend nur eine Wertung, Vikings, irgendwas, keine Ahnung. Okay, da kennst du vielleicht
Also es
das
gibt
gerade
irgendwie
mehr.
den, das machen sie jetzt ja, glaube ich, bei Ironman überall oder in vielen Regionen in Deutschland, weiß ich gar nicht, wie das da heißt, wenn du eine Halbdistanz und eine volle Distanz machst im gleichen Jahr in Schweden, also in Skandinavien musst du eine Halbdistanz und eine volle Distanz entweder in Schweden oder Dänemark gemacht haben, also kannst du das auch kombinieren und dann kriegst du irgendwie so eine Viking-Medaille, wo sich dann so ein innerer Teil der Medaille nochmal dreht. Da muss aber, wie gesagt, nur in Anführungszeichen eine Halb- und eine Langdistanz dabei sein.
Okay.
Von der Wertung habe ich auch gehört, also von Leuten, die eben dann einen Finish machen. In Kalmar ist das dann, keine Ahnung, wenn du so 12 Stunden brauchst, 19 Uhr, denke ich mal. Ja, ziemlich genau. Start ist um 7, glaube ich, oder 6:45. Nee, Age Group war 7. Das heißt, du fährst dann um 8 Uhr zurück nach Kalmar, nach Kopenhagen. Was heißt zurück? Du fährst nach Kopenhagen. Ziemlich genau 4 Stunden. Dann musst du ja irgendwie auch noch mal schlafen. Und dann musst du
Ja.
ja in Kopenhagen war der Start auch um 7. Das war, ist es ja immer wechselweise. Die finden immer am gleichen Wochenende statt. Und es ist immer entweder in dem einen Rennen, bei dem einen Rennen oder bei dem anderen Rennen Profi-Status. Also diesmal war Kalmar Profi-Rennen, nächstes Jahr ist es dann Kopenhagen und so weiter. Und ja, also gut, ein Jonas Deichmann wird darüber lachen. Zwei Ironman an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Ich finde das schon krass, weil du ja auch dann
Ja.
noch schlafen musst. Und also ich habe eine Athletin gesehen, die das gemacht hat. Die hat jeweils, glaube ich, so 12, 13 Stunden gebraucht. Also ich finde das respektabel und vor allen Dingen auch ja irgendwie auch fast schon verlockend, ne? So. Was ich aber wirklich viel spannender finde, weil wir heute über das Thema Team und Identität nochmal sprechen wollen, etwas detaillierter, dass das einfach zwei völlig unterschiedliche Rennen sind. Also Kopenhagen ist nun mal eine Metropole. Flughafen, du kannst international an alle Herren Länder fliegen. Kalmar ist eher so ein, ich will nicht sagen verschlafener Ort, aber ich glaube, da ist außerhalb des, also nee, nicht glaube, ich weiß es, weil ich da auch schon im Winter war, da ist halt außerhalb des Sommers nichts. Und Kalmar ist eher so, ich kenne ja auch viele Schweden vor Ort und mit denen stand ich auch an der Strecke, die von da dann kommen und die meinen auch, das ist so ein bisschen Rennen wie in Astrid Lindgrens Bullerby, ist so ein kleiner Ort. Man fährt da auf die Insel Öland, fährt da Rad und dann spielt sich halt vieles im Ort ab und das ist alles sehr, ja, gerade schon geradezu pittoresk. Also es ist wirklich sehr heimelig. Und Kopenhagen ist dann deutlich anonymer, wie ich finde. Klar, es ist eine Großstadt. Du biegst drei Straßen weiter ab und da ist dann nichts mehr. Also du kriegst da auch gar nicht mit, dass es ein Ironman ist. Gut, in Kalmar, wenn du dann in die Wohngebiete fährst, kriegst du da auch nichts mit. Aber ich fand es schon interessant, das zu sehen. Also, dass das einfach eine deutlich andere Atmosphäre auch ist. Aus meiner.
Was fasziniert oder catcht dich mehr von beiden?
Interessanterweise habe ich da lange drüber nachgedacht, weil ich ja theoretisch nächstes Jahr einen Platz für Kopenhagen habe. Irgendwie hat das mit meinem Verlegelink noch nicht geklappt. Ich muss das irgendwie nochmal validieren und. Ich finde ja eigentlich so von der Heimeligkeit her, so quasi vom Gemütlichkeitsfaktor her, Kalmar total schön. Und ich finde dann auf der anderen Seite aber, Kopenhagen hat so was Mondänes. Also du bist da in einer Großstadt, da fliegen dann die Flugzeuge am Horizont lang und siehst da irgendwie Schiffe durch den Öresund fahren. Also so rein vom Faktor her, was ist mehr. Mondän ist das schon Kopenhagen, so ist halt eine Großstadt, ne? So wie
Ja,
Frankfurt, Hamburg.
super schöne Architektur auch. Also von Altstadt bis moderne Bauten. Also ich war 2023 in Kopenhagen, das war schon echt eine coole Stadt. Sehr modern, aber was dann das Verkehrssystem betrifft, da viele auf die Räder unterwegs, sehr gute ausgebaute Radstrecken in der Stadt, sehr viele Vorfahrten für einen Radfahrer. Also da hast du als Radfahrer das Gefühl, mehr Rechte
Ja.
oder wirst priorisiert im Vergleich zu den herkömmlichen Straßenteilnehmerautos zum Beispiel. Also es ist schon echt eine spannende Stadt, aber genau wie du sagst, ist sehr cool, wenn du da irgendwo ist jetzt mal im Arsch der Welt bist. So schlimm ist es vielleicht kann man nicht, ich mache noch nicht dort, aber im Kontrast mit Sicherheit schon wesentlich entspannter und entschleunigter.
Ja.
Wie viel spielt es für dich eine Rolle, dass du sagst, der Ort, an dem du startest, wie groß ist der Ort entscheidend für deine Startteilnahme, dass du sagst, ich entscheide mich für das Rennen oder für ein anderes.
Also ich bin ja, und das ist interessant, das nochmal aus deiner Sicht dann zu hören. So, also für mich ist ja Ironman auch ganz viel Abenteuer erleben, also auch Halbdistanzen. Ich habe ja viele Halbdistanzen in Europa gemacht, Finnland, Norwegen, Dublin, also Irland, eben Frankreich. Und ich habe das bewusst gemacht, weil ich einfach unterschiedliche Orte kennenlernen wollte und unterschiedliche Kulturen und so. Und für mich ist das ganz wichtig, beziehungsweise im Nachgang stelle ich halt fest, so, naja, das Rennen muss ich jetzt nicht nochmal machen oder da will ich auf jeden Fall nochmal hin. Also für mich ist das ganz wichtig und jetzt kommt's, also wir leiten so langsam über zu dem, wo ich hin möchte. Fühle ich mich als Teil einer Gruppe, eines Kollektivs oder ist es eher so, dass ich hier kurz reinplumpse, ein Rennen mache, meine Sachen packe und wieder nach Hause fahre?
Das ist, finde ich, sehr professionelle Ansicht, wenn ich sage, das ist mein Job. Wenn
Ja.
ich jetzt ein Profiathlet bin und sage, okay, ich gehe auf irgendeine Kona-Quali oder WM-Teilnahmen-Quali, Mittel-Langdistanz, was auch immer, dann sage ich, okay, mir ist das ehrlich gesagt relativ scheißegal, was das für eine Stadt ist, was das für eine Umgebung ist. Ich weiß, der Radkurs passt für mich, für mein Anforderungsprofil und ich fahre dahin, race und fahre wieder heim am Montag zum Beispiel. Das ist was, wo ich persönlich schon auch verstehe. Ich verstehe es aber nicht bei Age-Groupern bei uns und da sind wir jetzt bei so einem Punkt, das hatte ich mit einem Athleten letzte Woche, Sachen jetzt wie, ich war noch nicht dort, also ich kann es mir nur selber ausmalen und sehe Bilder, aber jetzt wie ein Ironman 70.3 in Duisburg.
Ja.
Ich will jetzt nicht die Gegend schlechter reden oder das jetzt negativ behaften, aber aus meiner Perspektive ist es nur irgendwo viel Ruhrpott, ist nur städtischer Raum, gibt mit Sicherheit da irgendwo einen natürlichen Raum da dort und gar keine Frage nicht. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, das catcht mich. Also ich wüsste nicht, warum ich jetzt nach Duisburg fahre, um ein Rennen zu machen. Und
Ja.
auch da kann ich ja bloß dem zustimmen, dass auch von meiner Sichtweise sagen, ich habe immer Rennen gemacht, wo ich sage, die geben mir was auch vom Ort. Also ich war in Portugal, war jetzt schon dreimal. Ja, weil ich den Ort einfach cool finde, weil ich den Vibe, den Flair einfach gut finde. Klar, die Erreichbarkeit, Zeitzone etc. spielt da noch mit rein. Das passt einfach und die Strecke liegt mir auch und das macht Spaß. Dann Ruth einfach schon ein paar Mal gemacht. Das ist halt einfach bei mir vor der Haustür. Da haben wir jetzt nicht viel drüber reden. Ruth ist einfach ein sehr gut organisiertes, cooles Rennen. Dann in St. Pölten jetzt auch dreimal gewesen, einmal gestartet, aber theoretisch dreimal gestartet.
Ja.
Ist auch ein richtig schönes Rennen und eine coole Gegend. Also Walchsee war ich mal, Davos war ich mal zur Halbdistanz. Also schon tendenziell eher die Rennen rausgewirkt, die interessieren mich ja da und wo es vielleicht
Ja.
noch irgendwie ein bisschen einen schwierigeren Bikekurs ergibt.
Und genau wie du sagst, und für mich war und ist das halt auch immer wichtig, du weißt es ja im Vorhinein nicht so. Ich war mal in Vichy beispielsweise in Frankreich und da ist man fast noch in der Dunkelheit gestartet beim Schwimmen und das hat mich jetzt gar nicht gecatcht. Also irgendwie, ich weiß ich nicht. Und die Frage, um die es ja heute so ein bisschen gehen soll, wir wollten es ja auch beim letzten Mal nochmal vertiefen, warum macht es oder warum ist es eigentlich sinnvoll, Teil einer Gruppe zu sein. Und damit meine ich jetzt nicht, und das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, dass wir das am Anfang unterscheiden, ich meine damit nicht Teil einer Community. Und natürlich geht es nicht darum, wie werde ich Teil eines sozialen Kollektivs, wenn ich an einem Rennen teilnehme. Das funktioniert ja gar nicht. Das war jetzt eher so die Hinleitung. Die Frage ist, ist es sinnvoll, auch als Einzelathlet Teil eines sozialen Kollektivs zu sein? So wie wir uns ja auch kennengelernt haben, die heute das erste Mal zuhören, es werden ja von Podcast zu Podcast immer Hunderte, Tausende mehr. Deshalb müssen wir das ja immer noch erwähnen. Wir haben uns ja über 9sub9 kennengelernt, eine Initiative oder ein Projekt, wo es gibt es immer noch jetzt im dritten Jahr, wo es darum geht, wie können neun Athleten ein Team formen und dabei alle unter 9 Stunden bleiben. Und die alles entscheidende Frage ist ja, macht es irgendwie Sinn, Athleten, die ja eigentlich in Konkurrenz zueinander stehen, in ein Team zu packen, sodass dieser Konkurrenzgedanke, ich will nicht sagen aufgehoben wird, aber quasi durch das überlagert wird, was entsteht, wenn neun Menschen eine soziale Gemeinschaft bilden. Das war ja die Frage. Und ich glaube halt, dass wir alle, du, ich, wir alle sind auf der Suche nach Zugehörigkeit. So. Und ich glaube, die Zugehörigkeit, die wir als Triathleten in erster Linie suchen, ist, dass wir Teil einer Gemeinschaft sind. Ja, ich bin auch Triathlet Ironman, ich bin AWA-Athlet, und so weiter, oder ich bin Challenge Rot. Aber das ist ja eher so eine passive Community, wo ja auch keine Interaktion stattfindet. So, wo ich ja
Ja.
höchstens rezeptiv was rausnehme. Da schreibt jemand was in den Blog rein oder in die Gruppe und so. Aber ich meine wirklich, warum ist es sinnvoll, dass wir Teil einer sozialen Gemeinschaft sind, insbesondere wenn es jetzt um das Thema Sport, Triathlon, Ausdauer geht?
Wir können jetzt das Beispiel Kopenhagen ein bisschen weiternehmen, weil es für mich einfach ein Wettkampf ist, der sehr, sehr spät im Nicht sehr, sehr spät, aber es ist spät im Triathlon-Jahr. Wir haben ja Klagenfurt, wir haben Frankfurt, wir haben Roth. Um bei den Langdistanzrennen zu bleiben, die ja für viele Athleten auch ein Highlight sind. In Roth fühle ich mich nie allein. In Roth, da gehe ich an den Start, weil ich weiß, ich kenne da safe noch 10 bis 50 andere Athleten, die kenne ich persönlich recht gut, die am Start sind. Also da geht man die Community in der Hinsicht nicht aus. Da habe ich auch irgendwo noch einen guten sozialen Kontakt. Wenn ich aber jetzt in Kopenhagen, Kalmar, dann geht es weiter, Emilia-Romagna, Barcelona, Cascais starte, da habe ich das tendenziell nicht mehr. Und das ist halt schon was, was für mich erfahrungsgemäß einfach ganz, ganz viel Energie erkostet hat, dass ich sage, ich starte irgendwo in einem Event, wo kein anderer mehr am Start ist. Jetzt habe ich das Glück gehabt, mein Bruder, der Andi, war meistens nur mit dabei. Das heißt, wir waren unsere soziale Gemeinschaft, unser Kollektiv, auch wenn es aus zwei Personen bestand. Und das hat uns persönlich ganz, ganz viel geholfen. Und ich bin mir sicher, ich hätte das ohne ihn, hätte ich das nie so gemacht und wäre auch nie so erfüllend da an den Start gegangen und ins Ziel gekommen, wie mit ihm zusammen. Weil wir einfach unser Team waren und wir haben kein Konkurrenzdenken gehabt, das hat es einfach nur ein bisschen erleichtert, sondern wir haben einfach miteinander gearbeitet, wir haben uns austauscht, wir haben für einen gemeinsamen Tag einfach gebrannt und trainiert. Und jetzt der Bogen zu Kopenhagen. Also ich habe damals 2023 Kopenhagen gemacht, da war ich lonely, da war ich allein. Ich habe da schon auch den einen oder anderen kennengelernt, aber der Weg bis dahin, da war ich allein, weil die meisten dann in Frankfurt und in Roth irgendwie am Start waren. Und die waren hat dann Chilli-Milli daheim gesessen. Ab Juli waren am Bayer gesessen, haben wir abends ein paar Bierchen beim Grillen getrunken. Und ich war dann doch der, ja, ich trainiere jetzt noch 4, 6 Wochen länger. Und war halt nur voll, sollte voll fokussiert sein. Das war schon schwierig. Also da hätte ich mir gewünscht, wenn ich eine Community, ein Kollektiv einfach gehabt hätte, mit denen ich gemeinsam auf das Ziel hingearbeitet hätte. Und ob die in Ingolstadt bei mir sind, ja oder nein, völlig egal. Aber wenn ich gewusst hätte, der Fabian sitzt in Frankfurt und er trainiert da auch auf Kopenhagen, vielleicht wird es der nächste so sein, also nächster, glaube ich, ist Kopenhagen schon eine gewisse Community am Start, dann fällt es jedem Einzelnen einen Ticken leichter. Und das hat mir damals für Kopenhagen ein bisschen auch das Genick gebrochen, unter anderem. War jetzt nicht meine Peak-Performance da dort und war dann irgendwie so also ein bisschen Gleichgültigkeit. Habe Kopenhagen dann gar nicht so genießen können und hätte mir da schon gewünscht, wenn ich den einen oder anderen mit am Start gehabt hätte.
Und jetzt wird es ja wirklich interessant, ne? Also man würde sagen so, hey, Triathlon ist ein Einzelsport, so mach das halt alleine. Und ja, du kannst dich irgendwie einer Gruppe, einem Team anschließen. Ich bin ja auch in der Startgemeinschaft. Ich starte ja für den SV Tri-City Darmstadt, einfach weil ich einen Startpass brauche oder haben wollte, damit ich nicht immer Lizenzen lösen muss. Und ich glaube, so große Vereine, klar, man kennt das Team Erdinger Alkoholfrei, das ist ja aber auch eher so eine, ich will nicht sagen, eine anonyme Community, aber du hast ja keinen wirklich, weiß ich nicht, vielleicht täusche ich mich da auch. Die haben vielleicht auch Aktionen oder Events oder so oder vielleicht auch immer mal wieder Webinare oder so, wo man sich intern austauscht. Ich weiß, dass es ja auch größere Vereine hier, die im Kraichgau gibt es ja die, wie heißt die, HC-Mafia in Hamburg, die Triabolos und so. Also große Vereine, die auch wirklich enorm viel machen. So. Ich glaube, dass das schon mal eine sehr wertvolle Sache ist, dass du Teil eines Teams bist, dass du weißt, Ich habe meine Trainingseinheiten und regelmäßig und zu den Rennen fahren vielleicht auch mehr Leute mit als ich alleine so, ne? Und das ist ja genau das, was du beschreibst. Ich weiß noch, wenn ich früher bei meinem Powerman in Holland gestartet bin, da bin ich immer alleine hingefahren. Ich fand das cool, Duathlon. Aber ich habe mich da immer so alleine gefühlt. Also ich habe gedacht, so krass, ich habe überhaupt gar keine, also ich nehme keine soziale Energie wahr. Im Gegenteil, ich muss sogar noch soziale Energie aufbringen, um Teil dieser Sache zu sein. Ne? Und ich glaube, dass das ganz vielen, die da draußen gerade zuhören, genauso geht. Dieses, es wäre doch eigentlich viel besser, wenn ich zu einem Rennen gehe und so eine innere Heimeligkeit, so ein inneres Leuchten spüre, weil ich eben hier nicht alleine bin. So.
Ja. Ist es dir wichtig, dann auch schon im Vorfeld miteinander zu trainieren oder wirklich dann primär der Fakt, dass du dich vor Ort dann triffst und da nicht alleine bist, weil du da deine Community hast?
Also ich bin ja nie in den Luxus gekommen, also Teil einer sozialen Gemeinschaft zu sein, weil ich habe irgendwie immer allein trainiert und das ist auch so geblieben und ich bin kein Vereinsmeier und mich haben meine Partnerin oder Ex-Partnerin immer zu den Rennen begleitet, was dann irgendwie auch nett war. Und da, ich bin ja auch nach wie vor der Überzeugung, dass du einen Ansprechpartner deines Vertrauens an der Rennstrecke brauchst. Du brauchst einen Ansprechpartner deines Vertrauens, der dich vor dem Rennen sozusagen durch den Tag begleitet. Also der dir was zu essen gibt, was zu trinken gibt, der dich daran erinnert, dies oder jenes zu machen, der dich aber auch wieder sozusagen an die Leine nimmt und sagt, hey, stopp, 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 du fängst jetzt hier gerade an Quatsch zu machen, so trödel jetzt nicht mit der Zeit rum oder nein, du machst jetzt nichts mehr dergleichen, sondern du, so. Und der eben, das weiß ich noch ganz, ganz doll, wie wichtig das für mich immer war, zu wissen, dass an einer Lauf- oder Radstrecke jemand irgendwann ist und idealerweise schon an einem vorher definierten Punkt. So, hey, da ist jemand, der wartet da, der hat eine Information für dich. Oder sei es nur, dass du einen Blickkontakt hast. Das reicht manchmal schon aus. Und ich habe ein Rennen, das habe ich meiner Ex-Partnerin gemacht, in Kalmar 2019 war das, glaube ich. Den haben wir beide zusammen gemacht. Das hat dazu geführt, dass wir morgens vor dem Start uns verabschiedet haben und dann haben wir uns bis nicht mehr gesehen, bis Ziel. So. Und das war schon komisch. So. Und
Also ich,
ja, nee, sag
ich
du.
habe es jetzt auch für nächstes Jahr Kopenhagen ist meine Freundin angemeldet. Und noch ein anderer Kumpel ist angemeldet, also die starten beide in Kopenhagen. Du bist vermutlich hoffentlich angemeldet, also sehen wir uns auch. Und da haben wir schon unsere kleine Community, sagen wir, was ja schon mal irgendwo hilft. Und du wirst mich definitiv an der Strecke sehen, weil ich auch gesagt habe, ich werde nicht starten, wenn sie startet. Das ist
Ja.
für mich, macht es null Sinn. Also vor allem ist es ihre erste Langdistanz. Und zum anderen, weiß ich nicht, du verabschiedest dich in der Früh und dann macht jeder sein Ding, du siehst und hörst dich ja im Zweifel nicht mal. Also es kann gut sein, dass du dich kein einziges Mal auf der Strecke irgendwo siehst. Selbst bei 4 Runden laufen, du kommst ja nicht immer irgendwo entgegen. Also es ist ja
Ja.
oftmals, dass du hinten rum und kennst die Strecke ja, läufst mal ein bisschen in die Stadt rein und hast dann nicht per se immer den gleichen Weg hin und zurück. Und da habe ich auch gesagt, das ist also safe nicht und will ja da schon wissen dann, wie es ihr geht und will da jetzt nicht unbedingt die Gedanken halt teilen, aber genau der Punkt, du willst ja schon jemanden irgendwo immer dabei haben und das Erlebnis irgendwo von dir erteilen, ist schon ganz wichtig. Und ob das jetzt der Partnerin ist, oder Partner oder Community, wie auch immer, glaube ich, erst einmal völlig wurscht. Und ich würde jetzt für dich aber behaupten, kannst gerne bestätigen oder anders mich korrigieren, ich würde jetzt behaupten, selbst wenn wir jetzt nicht trainieren und ich an den Start, aber allein das Wissen, dass wenn du ein Start gehst in Kopenhagen, du weißt, ich bin vor Ort, Felix, Julie und vielleicht noch ein paar andere. Du hast irgendwo so eine Bubble, so eine Community. Du triffst dich mal zum Abendessen. Du gehst gemeinsam zum Check-in oder trinkst mal hier und da einen Kaffee. Keine Ahnung, machst nur Einheiten gemeinsam in der Race Week. Ich glaube, dass das schon ganz, ganz viel ausmacht, einfach wie du das Event siehst.
Exakt. Und ich glaube, es gibt da mehrere Stufen und ehrlicherweise würde ich ja gerne ich will nicht sagen, hochwertigste Stufe noch hinauskommen heute. Das erste ist ja, dass wir Gleichgesinnte sind, die sich treffen. So, selbst wenn wir jetzt das Jahr über gar nichts miteinander verbracht haben, wir treffen uns und das ist ja das Besondere, wenn du Teil einer sozialen Gemeinschaft bist, du teilst ähnliche, jetzt in diesem Fall sportartspezifische Grundwerte, Haltung, Normen. Also du würdest, ne, vom Ironman jetzt dich abends ja nicht mehr betrinken, so. Oder du würdest auch am Tag vorm Rennen jetzt nicht mehr eine exorbitant anstrengende Trainingseinheit machen. Das heißt also, du hast so eine gleiche Form, eine gleiche Frequenz, eine gleiche Melodie. Und das alleine führt ja schon dazu, dass du miteinander dich verbunden fühlst, dass du eine Form von Kohäsion empfindest. Wenn ich jetzt bei der Pasta-Party, übrigens, das finde ich, jetzt muss ich gerade mal was anderes loswerden, das finde ich, also soweit ich das gesehen habe, ich habe jetzt ja längere Zeit keine Langdistanz Ironman gelabelt mehr gemacht. Ich glaube, es gibt keine Pasta-Partys mehr, oder? Und das finde,
Weiß ich nicht, ja, schon lange keins mehr gemacht.
also ich glaube nicht, dass es Pasta-Partys noch gibt, so.
Ja.
Und das finde ich katastrophal. Also, das finde ich desaströs, wirklich. Warum? Weil selbst wenn wir, klar, wenn ich jetzt im Team, kommen wir ja noch zu, dahin fahre, ist das was anderes, aber dass du Teil dieses Rennen bist und dich gut dabei fühlst, beziehungsweise als Athlet fühlst, wurde maßgeblich in meiner Wahrnehmung davon gespeist, dass du auf diese Pasta-Party gegangen bist. Du hast dann noch deine Partnerin oder deinen Partner oder Familie mitgenommen und dann bist du sozusagen in das Rennen hineingerollt. Wettkampfbesprechung, Pasta-Party, das war dann meistens Freitag, wenn das Rennen Sonntag war. Und das gibt es nicht mehr. Und das, finde ich, ist ein so wichtiger, identitätsstiftender Faktor. Da kann ich mich nur fragen, was hat Scott DeRue, den CEO von Ironman, geritten, dass er das abgeschafft hat? Leute, was genau versteht ihr denn nicht? Ja,
Kostet
das kostet Geld, das
Geld.
kostet Geld. Und da kann ich dir auch sagen, wenn ich mir die Merchandise-Aktivitäten von Ironman angucke, dann frage ich mich, was genau versteht ihr eigentlich nicht? Also mit einem Athleten verdient ihr im Zweifel 900 Euro Umsatz. So, ich möchte nicht wissen, was da an Kosten hinterliegt, was jetzt Streckensperrung und all das angeht. Und im Merchandise liegt so viel Potenzial und ihr kriegt es nicht hin, das geil aufzusetzen, weil da könntet ihr mit dem Athleten wahrscheinlich mindestens mal das Gleiche, wenn nicht sogar das Doppelte verdienen, was ihr über seine eigentliche Teilnahme verdient. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich verstehe es nicht, dass sie diese Pasta-Partys abgeschafft haben, weil ich glaube, das war ein wichtiger identitätsstiftender Faktor. Und das führt eben auch dazu, dass du nach einem Rennen sagst, ich mache das nochmal, weil dieses Gefühl, Teil dieser Community zu sein, finde ich total kraftvoll. So.
Ja, ich gebe dazu teilen, ja,
Ja.
gebe dazu teilen recht. Mir persönlich gibt die Pasta Party nichts. Ich
Okay.
geh hin und das sei jetzt ganz offen und ehrlich, gehe hin, weil ich ja das jetzt habe und dann hau ich mir dann einen Teller oder zwei Teller Nudeln rein. Ist ja meistens jetzt kein wirkliches krass Gourmet-Essen. Wie gesagt, das kriege ich woanders nicht. Also das schaffe ich daheim mit Nudeln und Pesto wahrscheinlich selber ab. Ich bin dann schon eher so der Typ Mensch, der sagt, ich will da ein bisschen mehr Ruhe haben. Ich will jetzt nicht
Okay.
irgendwie Lärm und zigtausend fremde Athleten haben. Jeder stolziert rum und zeigt sein Finisher-Shirt von 2004, um zum zeigen, wie krass und toll er ist. Ja, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich verstehe den Punkt, was du sagst, zu 100%. Da ich sage, okay, du musst eine Community schaffen, du musst ein Wir-Gefühl schaffen. Und das ist für viele Athleten ganz, ganz wichtig, also aus Veranstaltersicht einfach. Und dafür wäre die Pasta-Party definitiv extrem wichtiger Punkt. Wir haben jetzt schon gesprochen gehabt, und ich schließe da einfach mal draus, es braucht nicht per se unbedingt ein gleiches Trikot, es braucht nicht per se unbedingt irgendwie ein gemeinsames Training tagtäglich, um ein Team aufzubauen, aber es wird wahrscheinlich ein gemeinsames Ziel brauchen. Würdest du es so zustimmen?
Ja, ich würde sagen, dass die Menschen, die Teil dieser Gruppe sind, eine gemeinsame Mission haben. Und das kann ja, selbst wenn wir jetzt ein Team bilden würden, ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwann mal in Richtung 9 Stunden käme, ist, glaube ich, liegt bei etwa 0%. Selbst unter 10 würde, glaube ich, in meinem Alter jetzt schon, also mit dem, was ich an Training bereit bin und auch in der Lage bin, aufzuwenden, schwierig. Bei dir wäre eine Sub 8 noch drin. Das heißt, unsere Ziele wären ja, müssten wir ja quasi normieren oder bereinigen im Sinne von. Aber ich glaube schon, dass es für eine soziale Gemeinschaft und für das, was es zu erreichen gilt, etwas wie einen Teamprozess braucht. Kann ich auch gleich mal ein bisschen was zu erzählen, wie ich das bei 9sub9 gemacht habe, beziehungsweise wie man es eigentlich noch besser machen könnte. Weil es reicht eben nicht aus, dass wir uns treffen und über Wattwerte und Aerodynamik und Fahrradanbauteile und Verpflegung sprechen, sondern dass wir ja durch das Interagieren miteinander, das Gefühl haben, wir sind vollwertige Mitglieder einer gleichen Gemeinschaft, die aber nicht für jeden zugänglich ist.
Ja, mit Ziel haben wir jetzt vielleicht falsch ausgedrückt oder ist falsch rüberkommen, war es nicht gemeint, dass wir beide das gleiche Ziel zeitechnisch haben. Also wir können ja ein Ziel zeittechnisch definieren,
Genau.
dass man sagt, okay, Sub-9 zum Beispiel. Darauf war es jetzt gar nicht bezogen, sondern das gleiche Ziel war mehr plakativ für einen Wettkampf zum Beispiel. Wir haben beides Ziel Ironman Kopenhagen.
Ja.
was wieder jeder sein individuelles Ziel da drin definiert, ist mal ein anderer Punkt. Also kann ein Team funktionieren, obwohl jeder auf einem anderen Wettkampf hintrainiert?
Also theoretisch glaube ich das. Das bedeutet aber, also wenn wir jetzt mal, wir haben ja letztes Mal auch darüber gesprochen, was im Teamsport halt per se ja richtig läuft. Also beziehungsweise nicht richtig läuft, sondern was immanenter Bestandteil eines Teamsports ist. Also ich glaube, das hat ja in der Fußballnationalmannschaft auch nicht so geklappt. Das klappt ja schon seit Jahren nicht, dass die irgendwie ein starkes Wir-Gefühl entwickeln, dass sie klare Werte, Normen und Haltungen haben, für die sie stehen und die sie auch repräsentieren und die quasi mit dem Überstreifen des Trikots in ihnen aktiviert werden. Ja? Und das glaube ich, das hat ja, also funktioniert im Teamsport eigentlich ja per se gut, wenn du einen guten Trainer hast. Und im Einzelsport, glaube ich, ist es eine nach wie vor nicht genutzte Ressource. Also wirklich, ich meine, es reicht eben nicht aus, dass du Leute miteinander verbindest und gibst denen Trainingspläne und sagst, hey und so, wie läuft Training, sondern dass du etwas erzeugst in der Gemeinschaft an sich, das dazu führt, dass die Leute sagen, ich finde es das geil, dass ich Teil dieses Teams beispielsweise bin.
Nehmen wir doch mal olympische Sportarten, ob es jetzt zum Beispiel EM war, Leichtathletik EM in
Birmingham.
Großbritannien, Birmingham. Schauen wir uns die Läufer an. Da haben wir letzte Folge auch schon drüber gesprochen. Marathonläufer, hat der Richard Ringer auch gesagt, wenn es ein Einzelwettkampf gewesen wäre, wäre ausgestiegen, weil er einfach Krämpfe in der hinteren Kette gehabt hatte, die Hamstrings waren zu. Er hat es aber trotzdem nur durchzogen, einfach fürs Team. Und er ist ja amtierender Europameister gewesen. Er hat damals in München oder den Marathon da gewonnen gehabt und wollte das natürlich wiederholen. Also er hat große Ambitionen gehabt. Und jetzt ist ein Marathon auch so eine klassische Sportart wie bei uns einem Triathlon. Jeder kämpft eigentlich für sich. Es ist mir definitiv als Marathoni dann wurscht, was macht mein anderer deutscher Landsmann im Ironman, im Berlin-Marathon zum Beispiel. Aber hier auf einmal, wir haben alle den gleichen Wettkampf, wir sind alle zum gleichen Ziel da, wir vertreten das eine Land, also wir vertreten ein Team in dem Moment und das ist halt das Team Deutschland, Team D und auf einmal entsteht ein Wir-Gefühl. Ich bin ohne Richard Ringer zu kennen und zu judgen, aber ich würde behaupten, wenn die genau in der gleichen Konstellation beim Marathon in Berlin oder in Hamburg am Start stehen, schert sich kein Mensch irgendwas um den anderen.
Ja, das stimmt. Und ich glaube, dass das, also natürlich kann man das jetzt. Wenn das jetzt in der Spieltheorie würde man sagen, wenn es jetzt ein einmaliges Spiel ist, also wir wollen einen einmaligen Berlin-Marathon laufen, dann würde ich wahrscheinlich sagen, pff, was interessiert mich das Kollektiv? Es geht hier um mich. Aber wenn du ein Team hast, das eben über mehrere Perioden zusammen ist, dann glaube ich, na, nee, ich glaube das nicht, sondern die Wissenschaft ist da ganz klar, dass die Zugehörigkeit zu dem Kollektiv dir etwas gibt, und zwar mehr als das, was du reintust. So, dafür braucht es aber einen strukturierten Prozess. Also du musst erstmal den Leuten überhaupt, und das machen wir ja hier gerade, klar machen, hey, warum ist es eigentlich so wichtig und so wertvoll, wenn es ein Wir gibt, über das Ich hinaus? Und dann musst du natürlich mit den Leuten, die sich da zusammengefunden haben, dir die Frage stellen, wer sind wir denn eigentlich? Ja, aktuell sind wir 10 Leute oder 8, so. Aber jetzt mal zu schauen, wer sind wir denn? Also was liegt hier alles, was ist hier alles auf dem Tisch? Welche Kompetenzen, Qualitäten, welche Historie, welche Erfahrung und. So, und das mal zu strukturieren und daraus das einfach mal auf den Tisch zu legen in einer strukturierten Form und dann sich zu überlegen, was könnten wir denn aus dem eigentlich machen? Also wir könnten ja beispielsweise dann ein Team bauen und ich hatte das ja letztes Mal schon gesagt, bei der Bundeswehr, viele Einheiten haben einen eigenen Schlachtruf und vielleicht auch eigene Teamnamen und so, eigene Squadnamen. Und ich glaube, dass das oft so, ah ja, ist ja süß, die haben sich einen Namen gegeben. Aber die Tatsache, und das fand ich bei 9sub9 ja auch geil, die haben ihr eigenes Trikot designt. Ich glaube schon, dass das einen identitätsstiftenden Charakter hat, wenn du plötzlich mit einem Trikot oder vielleicht am Tag vorher sogar mit einem Hoodie rumläufst, wo du sagst, ja, das bin ich. Ich bin Teil dieses Teams.
Aber trotzdem entwickelst du das, um einfach jetzt beim Thema Schlacht
Ja.
zu bleiben, entwickelst du das, wenn du sagst, ja, wir haben unser Team, wir haben unsere Squad und jetzt gehe ich aber alleine aufs Schlachtfeld, weil die anderen gehen nach links und ich gehe alleine nach rechts. Also dann bin ich ja auf einmal doch wieder ein Einzelkämpfer, dann ist mir das Team auch wieder wurscht, weil es hilft mir halt nicht. Da kann ich ja vorher erarbeitet haben, was ich will.
So, und jetzt, ja, genau, und jetzt wird es ja spannend. Bist du wirklich alleine auf der Strecke oder ist deine Mannschaft sozusagen die ganze Zeit virtuell gesehen neben dir oder hinter dir? Also, Du stehst natürlich, Nico Wittmann steht morgens in Rot an der Startlinie. So, klar. Aber wenn er an seinem Trikot runterguckt, dann weiß er plötzlich, da steckt ja in diesem Trikot, in dir als Athlet, steckt ja aus der Vorbereitung heraus viel Einzelvorbereitung, aber da steckt eben auch viel Kohäsion. Also ich bin eben Repräsentant dieses Teams oder dieser Mannschaft so. Und die hat irgendwie einen klaren Wert. Und wenn ich aufs Rad steige oder auf die Laufstrecke gehe und an Leuten vorbeilaufe und die mein Trikot sehen, dann wissen die, dann sollen die spüren, ich möchte das so verkörpern, dass die spüren, hier läuft ein Repräsentant des Teams XY.
Ja, gehe ich mit. Aber nichtsdestotrotz, das Team ist ja nicht bei dir. Und es ist
Nein.
ja noch nicht mal mental bei dir. Weil wenn ich im Juli mein Hauptrennen mache oder ein anderer Athlet von meinem Team im Juli sein Hauptrennen hat, der aber gerade jetzt im August in Kroatien im Urlaub sitzt, dann ist der
Das stimmt.
mental mal überall, aber nicht bei mir im Rennen in Kopenhagen. Also natürlich denkt er vielleicht mir, ah cool, der Nico, der läuft und jetzt schaue ich mal im Live-Ticker, was er so treibt. Aber es ist definitiv kein mentaler Support und das nehme ich keinem für übel. Aber da ist ja keiner so gehypt wie du dann in dem Rennen. Also jeder sagt so, ja, ich weiß zwar, der Nico läuft dann im 9-Sub-9 zum Beispiel im August dann sein Ironman oder seine Langdistanz. Aber am Ende vom Tag fühlt es ja keiner. Bist du der Einzige? Dann bist du doch trotzdem irgendwie wieder so der Einzige, der jetzt gerade für das Team noch kämpft. Und so ein Einzelkämpfer in dem Moment.
Ja,
Also denke ich mal, für was habe ich jetzt das Team? Also ich
ich
will einfach
verstehe.
auf den Standpunkt raus, es muss an einem Ort stattfinden, ne?
Ach
Weil
so, das
sonst.
meinst du, okay.
Ja.
Also, ja, okay. Also für die Zuhörer, die uns vielleicht jetzt gerade kurz nicht folgen können, die Frage ist, wenn wir ein Team sind, sollten wir alle an einem Standort, an einem Renntag starten? Das würde ich natürlich befürworten, weil das einfach den Entwicklungsprozess, den Anbahnungsprozess zum Rennen hin natürlich einfach optimal gestalten lässt. Oder macht jeder sein eigenes Rennen? Also natürlich würde ich immer für Option 1 votieren. Auf der anderen Seite, und das ist mir schon noch mal wichtig, die Tatsache, dass du Teil eines Teams bist und dass du jetzt wir uns nicht nur irgendwie dazu treffen, um Trainingspläne auszutauschen, sondern dass wir strukturierte Treffen machen, in denen es sehr viel um die Bewältigung von schwierigen Rennsituationen, den Umgang vielleicht mit Krisen und Rückschlägen, vielleicht aber auch das Kultivieren von Erfolgen geht. Wenn du das über einen längeren Zeitraum, und zwar, ich meine jetzt nicht dreimal oder zweimal, sondern dass du das irgendwie über ein halbes Jahr, alle 2 Wochen oder vielleicht sogar jede Woche so ein Check-in machst, führt dazu, dass du dich als Teil der Gemeinschaft anders verhältst. Du denkst anders, du verhältst dich anders, du gehst mit einem anderen Mindset ins Rennen und ja, du bist dann in diesen 8 Stunden oder 7 Stunden 59 alleine, aber du gehst aufgeladen in dieses Rennen. Und ich bin mir fast sicher, also ich habe ja mit Fußball jetzt nicht so viel am Hut, aber ich beobachte ja immer wieder auch Fußballspiele oder gucke mir das von außen mal an. Und ich glaube, es ist halt ein Unterschied, ob ich jetzt einfach so zum Spiel gehe oder ob ich mein Bayern München oder Borussia Dortmund Trikot anhabe, selbst wenn ich jetzt mich alleine zum Spiel hinbewege. Allein die Tatsache, dass ich dieses Trikot anhabe und in die Bahn steige, damit signalisiere ich schon was. Und das lässt mich etwas verkörpern. Ich stehe vielleicht anders, ich gehe anders und ich denke auch anders.
Gehe ich 100% mit,
So, und
definitiv. Ja.
Ein Punkt noch, weil das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig. In Dänemark, ich war ja einer derjenigen, die, glaube ich, Fusion schon 2012 genutzt haben. Mittlerweile, wenn du in Dänemark bist, du erkennst einfach niemanden mehr, weil alle sehen gleich aus. Alle fahren Canyonrad in weiß mit weißem Helm und haben ein Fusion-Outfit an. Das heißt, du erkennst einfach niemanden mehr. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn du ein Team-Trikot oder ein entsprechend aufgeladenes Mannschaftstrikot oder einen Anzug hast, dass dich das anders im Rennen bewegen lässt, wenn du in der Lage bist, es dir immer wieder bewusst zu machen, als wenn du jetzt einfach so ein von der Stange Trikot hast.
Ja, ich würde gerne mal umschwenken, zum Thema Team-Individualität oder Team-Identität gegengestellt zur individuellen Identität. Also im Triathlon dreht es ja immer ganz viel um uns einfach, um mich selber, um meine Wattwerte, um meine Pace, um meine Zielzeit, um mein Rennen. Wie viel Individualismus passt in so ein Team? Oder ist es vielleicht sogar notwendig? Schauen wir uns mal Fußball an. Brauchen wir Individualisten?
Ich glaube, das Beispiel Fußballnationalmannschaft habe ich ja nun auch mehrere Analysen und Interviews und weiß ich nicht was gelesen und gesehen. Und es hieß immer, dass es nicht gelungen ist, die Individualität so zu framen, dass ein Wir entsteht. Also ich glaube, dass Individualität schon enorm wichtig ist, weil du willst ja halt Spieler haben mit ihren Spikes, aber die Frage ist eben, wie gelingt es mir, das für das Team nutzbar zu machen? Also ich frage dich das jetzt einfach mal, hast du, wenn ich dich frage, was ist ein wesentlicher oder zwei wesentliche Spikes, die dich als Nico Wittmann, Triathlet mit Erfahrung und gewonnenen Rennen ausmachen, was sind das für Spikes? Kannst du die benennen?
Du hast das gerade schon gesagt, Erfahrung zum Beispiel. Also
Ja.
das, was ich in ein Team mit reinbringen kann, wovon ich aber natürlich in erster Linie schon mal ganz, ganz viel selber profitiere. Also
Ja.
die Erfahrung, die Fehler, die ich gemacht habe, die vielleicht meine Athleten gemacht habe, die ich als Coach mitgenommen habe, die kann ich definitiv weitergeben und kann andere Athleten davor bewahren, dass sie die Fehler dann selber machen. Und
Und
selbst profitiere ich am meisten davon.
interessant wird es ja, wenn ich dir eine Frage stellen kann, ohne dass ich blenden muss. Also wenn ich Teil des Teams bin, in dem wir beide sind und ich dir sagen kann, ey, Nico, ich habe einfach so eine scheiß Angst und ich muss dir nicht vorspielen, nee, ist alles super, alles easy, ah, ich bin super entspannt, alles geil, sondern wenn ich in dem Teil des Teams bin und dir sagen kann, ich habe gerade wirklich, ich bin gerade ganz zittrig und panisch und wach morgens schweißgebadet auf und wir dann in den Dialog gehen können und ich weiß, ah, okay, ich fühle mich gerade verstanden, da ist jemand, der kennt das vielleicht, der hat das auch schon gehabt und übrigens, der hat noch mal einen Ironman gewonnen und der ist sogar oder. Und ich glaube, dass so ein Team entsteht, also dass das Kollektiv nach außen hin so geschützt ist, dass kein anderer rein kann und das auch nicht torpedieren kann, dass innen aber so kohäsiv ist, dass die Leute einander vertrauen, so ohne das Gefühl zu haben, ich muss jetzt hier jemandem was vorspielen.
Genau das wollte ich sagen. Und dafür braucht es einfach sehr, sehr gute Teamchemie, dass man sagt, okay, ich vertraue jedem anderen und es muss die Rivalität abgelegt sein, weil ich offenbar nicht meine Schwächen meinem Rivalen. Also deswegen funktioniert es wirklich nur, wenn du wirklich ein sehr, sehr gut intaktes Team dann schon gebildet hast, dann entsteht die Dynamik, dass du sagst, okay, ich kann mich öffnen und sagen, ich habe Angst. Aus der Realität wissen wir doch irgendwo auch, dass es ganz, ganz schwer ist, dass man in diesen State einfach reinkommt, zum sagen, okay, ich offenbare mich mit meinen Ängsten und Sorgen und Gedanken meinen, auch wenn es Teamkollegen sind, aber zeitgleich meinen Rivalen oder meinem Umfeld generell. Also auch da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, vor 2 Wochen. Es fällt ja schon schwierig, dass ich Emotionen zugebe und nach außen loslasse. Also es fällt ja schon sch mir schwierig, dass ich das schaffe in einer Beziehung. Und wir sind ja schon ein Team, meine Freundin und ich. Und selbst da, wir haben eine sehr, sehr gute Vertrauensbasis. Und selbst da ist es schon schwierig, dass ich mich zum Beispiel 110% öffne und einfach freien Lauf lasse. Ist ja das schon ganz, ganz viel Arbeit. Und das aber dann wiederum auf dem Team mit fremden, vielleicht sogar gleichgeschlechtlichen Teammitgliedern zu transferieren, das ist schon echt schwer. Also ich
Und
sage nicht unmöglich, aber es ist ja wirklich viel Arbeit. Also das ist ja
so.
nicht so, ich baue jetzt ein Team, here we go, wir sind jetzt ein Team, Handshake, hallo Teammitglied und jetzt sind wir da und jetzt öffnen wir uns alle. So leicht ist es nicht.
Ja, aber genau, und da muss ich jetzt echt ich will nicht sagen, ein dickes Aber reingeben. Natürlich ist es nicht leicht. Ich will nur, also es ist ja auch nicht leicht, irgendwie Sub 8 zu machen, wenn du nicht gerade irgendwie so begnadet bist, dass dir das in die Wiege gelegt ist. Also damit du in die Sphären vorstößt, in die du vorstößt, hat es doch wirklich viel, viel Vorbereitung, Rückschläge, wieder nach vorne schauen, viel Frustrationstoleranz und so weiter gebraucht. Und ich will damit ja nur sagen, dass das Potenzial, was vorhanden ist, aus Einzelathleten ein Team zu formen, also das Potenzial, was daraus für den Einzelathleten entsteht, enorm ist. Nur es bedarf halt einfach genau so einer krassen Herangehensweise wie das eigentliche Training auch. Vielleicht jetzt nicht in der Intensität, du musst es nicht 15 Stunden machen, aber es ist eben nicht so, wir treffen uns, wir ziehen alle das gleiche Trikot an, haben ein gleiches Fahrrad und setzen uns eine Kappe auf, zack, bumm. Aber wenn du dich auf diesen Prozess einlassen kannst, dann und auch willst, ja, zeigen die Studien auch, deine Kooperationsbereitschaft nimmt zu, dein Engagement, also deine Form der sozialen Unterstützung. Du hast sehr viel weniger Zunahme von Angst und Burnout, also insgesamt wird es halt viel, hat es halt viele positive Effekte. Und eine Sache, weil du das gerade sagst, ich traue mich ja gar nicht oder mir fällt es schwer. Daniel Beckegaard beispielsweise, der hat gerade ganz öffentlich kommuniziert: Hey, ich hatte ein schwieriges Jahr und ich struggle immer mental und zwar so heftig, dass es manchmal gar nicht auszuhalten ist. Und der ist da offensiv mit umgegangen. Das heißt also, wenn solche Leute das machen, dann glaube ich, tun es auch andere. Es braucht halt nur jemanden, der anfängt und sagt, hey, also so erfolgreich ich auch bin, aber easy ist es nicht.
Definitiv, ja. Wir haben jetzt über Identität gesprochen von einem Team. Die Identität wird ja ganz stark geprägt von gemeinsamen Werten. Also wenn man schon die gemeinsamen Werte oder Werte kreieren im Endeffekt unter anderem auch eine Identität. Was ist für dich zum Beispiel, welche gemeinsamen Werte sind extrem wichtig für eine Gemeinschaft, für ein Team?
Ja, ich glaube schon, dass das natürlich die Werte sind wie Fairness und Kooperation. Aber ich glaube, gerade wenn wir jetzt über das sprechen, was du gerade beschrieben hast, so dass wir eigentlich Einzelkämpfer sind, dann sind natürlich auch so Werte wie Demut wichtig. Also, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass du nach einer erfolgreichen Trainingssaison dann einfach auch ein mega geiles Rennen ablieferst. Kann auch sein, dass es eben nicht passiert. So, und dass du demütig und vielleicht auch mit einer gewissen Portion, mit einer gewissen Portion Ehrfurcht an so ein Rennen gehst. Ich meine, mein Schlüsselbeinbruch hat jetzt nun gezeigt, also ich bin mir jetzt keines Fehlers bewusst und habe jetzt trotzdem einfach die Saison, die ich jetzt nicht hatte. So. Und ich glaube, dass es viel grundlegendere Werte gibt als die, die wir jetzt gerade so auf dem Schirm haben. Also eben nicht Leistung und Performance und Hierarchie, sondern im Gegenteil eher das, was macht die Gemeinschaft stark.
Ja. Würdest du sagen, es können die gemeinsamen Werte auch vertreten werden und es funktioniert, wenn Athleten, ich sage jetzt mal, einen Sub-9-Athleten oder einen ambitionierten, sehr ambitionierten Athleten und vielleicht einen 12-Stunden-Langdistanzathleten, glaubst du, sie fitten beide ins gleiche Team und profitieren gegenseitig voneinander oder ist es eher eine Einbahnstraße oder wie siehst du da die
Die Frage
Synergien?
würde ich an dich zurückgeben. Also du hast ja nun unterschiedlichen, ja, du hast ja jetzt über die Zeit schon so viele Athleten gehabt. Und da wäre ja meine Frage an dich, könntest du dir vorstellen, da haben wir auch schon öfter mal drüber gesprochen, ob wir nicht mal ein Team formen wollen, könntest du dir vorstellen, aus den Athleten, muss jetzt ja nicht auf eine Saison bezogen sein, aus den Athleten etwas wie ein Team mit einer eigenen Identität zu formen? Hättest du dir das vorstellen können?
Ja, also
Gut.
am Ende vom Tag mache ich es nicht anders.
Ja.
Aktuell ist es ja so, wir haben unsere Root Squad, also
Ja.
von meiner Firma quasi unsere Trainings-Squad, unsere Athleten, ne? Und da haben wir alles dabei. Wir haben Athleten dabei, die fangen gerade mit dem Radsport an und fahren vielleicht sogar mit dem E-Bike an und machen das Ganze aus dem Gesundheitsaspekt heraus, mehr aus dem Gesundheits- wie aus irgendeinem Leistungsgedanken, da geht es oftmals dann auch darum, hey, ich will mal 50, 70, 80 Kilometer Radl fahren, vielleicht mal an 2 Tagen hintereinander. So eine Geschichte, das sind die Ziele. Da geht es gar nicht um ein Zeitziel, gar nicht um ein Pace, um einen Leistungswert, um wie auch immer. So, ich will keine Schmerzen im Rücken haben, wenn ich Rad fahre und 2 Tage hintereinander fahre. Solche Themen finden da oder so eine Ziele werden da behandelt. Und dann gibt es immer die ambitionierten Athleten, die Sub-9 oder irgendwelche Gesamtsiege anstreben, was natürlich eine ganz andere
Ja.
Bandbreite einfach auch ist oder einfach andere Zielsetzung ist, was aber trotzdem ist, wir haben alle irgendwo gemeinsame Werte, die wir vertreten. Wir wollen gesund sein, das will ich an meine Athleten vermitteln, dass wir uns gegenseitig halt auch supporten, dass wir achtsam sind auf unseren Körper, dass uns das einfach ein sehr, sehr wichtiges Gut ist, weil das ist ein Gut, was oder ein Wert, den unsere Firma, also Roots Performance auch vertritt. Dass wir im Einklang mit unserer psychischen und physischen Gesundheit einfach halt leben, trainieren. Das betrifft den, sagen wir mal, Newbie und das betrifft aber auch den Profiathleten. Und das sind dann schon so Themen, wo ich sage, da unterscheiden wir auch nicht, ob
Und die
Leistung
Frage ist
oder
jetzt ja,
Gesundheit.
und klar, wenn die Sonne scheint und du Rückenwind hast, ist immer alles leicht. Die Frage ist ja, was passiert, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert? So, jetzt kannst du dich da alleine rauswuseln oder hast vielleicht eine Lebenspartnerin oder einen Lebenspartner. Interessant ist es doch, wenn du dich als Teil einer Gemeinschaft gehalten oder aufgefangen fühlst. Und zwar nicht, dass diese Gemeinschaft die Probleme für dich löst, aber dass du sozusagen eine Leitplanke hast und weißt, ich bekomme hier Handwerkszeug mit. So, da sind halt Leute, die haben schon zwei DNFs oder drei oder die haben vielleicht auch schon mal einen Unfall gehabt oder so. Schwierig wird es ja, wenn du als Einzelkämpfer oder vielleicht auch als Athlet einer anonymen Community unterwegs bist und eigentlich immer nur hörst, ja, Comeback stronger und Krone richten und Mund abputzen und so. Das bringt dich ja überhaupt nicht weiter, gar nicht. Also funktioniert ja nicht. Und Frage ist ja, wie gelingt es dir, ein Wir-Gefühl, eine Gemeinschaft zu erzeugen, in der genau das Platz haben darf? Dass jemand sagt, du, ich habe überlegt, mit dem Ironman aufzuhören. Du startest in 2 Wochen bei deinem Ironman Hauptrennen diese Saison. Du überlegst 2 Wochen vorher mit dem. Ja, also weißt du, dieses, ich stelle gerade alles in Frage oder ich hinterfrage gerade alles oder wie auch immer. Und das sind ja die Weichen, Knotenpunkte, die du im Leben hast und in denen du dir rückblickend, viele von uns hatten das ja schon in anderen Situationen, wo du dir rückblickend vielleicht eine Community oder eine Gemeinschaft gewünscht hättest, ein Kollektiv, wo das Kollektiv dir geholfen hätte. Also gesagt hätte, wir wissen nicht, ob du jetzt aufhörst oder nicht, aber wir möchten, dass du die Entscheidung aus einer Richtigkeit, aus einer inneren gefühlten Richtigkeit herausfällst.
Die Frage war ja, wenn es richtig rausfällt, ja, wie schaffen wir das? Also wie
Ja.
schaffen wir das, dass wir uns dann als Kollektiv einfach auch supporten, auch wenn wir vielleicht unterschiedliche Leistungsziele haben? Und
Und
ich
ich.
könnte es eigentlich relativ gut mit einem Wort beantworten: Vertrauen. Also wir
Ja.
müssen eine Vertrauensbasis schaffen. Das ist die Prio Nummer eins, wenn ich Athleten betreue, dass ich sage, okay, wir lernen uns erstmal kennen. Ob wir uns auf einen Kaffee treffen, ob wir uns hier über Zoom zum Beispiel treffen, je nach Örtlichkeit natürlich. Aber es geht darum, dass wir eine Vertrauensbasis aufbauen, dass ich Vertrauen zum Athleten, zur Athletin aufbaue und er oder sie auch Vertrauen zu mir aufbaut. Weil nur wenn das passiert, sind wir unser Team. Klar, dann gibt es noch das übergeordnete Root Squad Team, wo mehr Athleten einfach mit drin sind. Aber wir sind da schon mal so ein kleines Team. So face to face ist schon mal ein Team. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass die Athletin oder der Athlet einfach auch das Vertrauen aufbaut, um einfach unangenehme Themen anzusprechen. Das, was du gerade gesagt hast, was ist, wenn es mal nicht läuft? Ja, genau das will ich halt eröffnen. Ich sage, hey, Mädels und Jungs, ihr dürft jederzeit zu mir kommen mit euren Problemen, mit euren Anliegen und wir sprechen über das Ganze. Und da geht es oftmals um Zyklusthemen, was mittlerweile schon normalisiert ist und Gott sei Dank einfach ein ganz offenes Thema ist bei den meisten Mädels einfach, dass sie auch mit mir als Mann drüber sprechen können, wie ihr Zyklus momentan läuft oder vielleicht halt auch nicht läuft. Und das sind schon wichtige Themen, die aber nur Platz haben oder nur stattfinden, wenn das Vertrauen auch da ist. Und deswegen ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt in einem Team, ob es jetzt das Zweierteam ist, Athletin und ich oder Athlet und ich, oder ob es jetzt eben ein größeres Team ist, das sagt, okay, ich schaffe es dann auch in der Team-WhatsApp-Gruppe einmal zu kommunizieren, irgendwie struggle ich gerade, irgendwie habe ich Probleme. Und auf einmal entsteht eine gewisse Teamdynamik, die sagen, hey, pass mir auf, ich kenne das, ich habe das auch schon mal gehabt und das und das hat mir geholfen. Und der Betroffene oder die Betroffene merkt dann auch relativ zeitnah, ja, es ist eigentlich gar nicht so schlimm, ich bin da nicht alleine mit der Problematik oder mit der Thematik. Und dadurch ist auch wieder viel, viel mehr Verständnis und das Team wächst auch dadurch wieder viel enger zusammen. Und ganz, ganz wichtig, einfach da den Raum und Platz, das Vertrauen einfach zu schaffen und ein
Und das
Wir-Gefühl
ist
entstehen zu lassen.
eben nicht trivial. Also es gibt so einen fünfstufigen Prozess, also 5R-Modell nennt sich das, wo es so ein bisschen Readying, also warum ist das Wir eigentlich wichtig, das Reflecting, wer sind wir jetzt gerade, Representing, also wer können wir eigentlich sein oder wer wollen wir sein, Realizing, wie kommen wir dahin und Reporting, wie sind wir auf dem richtigen Weg. Und wie gesagt, das ist nicht trivial. Ich glaube, wenn man sich darauf einlässt, dann hat das viele, viele Vorteile. Und ich glaube, das, was du gerade nochmal gesagt hast, was das vielleicht auch nochmal so ein bisschen plakativer macht, gerade dann, wenn in so einem Team plötzlich ein Major Damage passiert, einer struggelt oder derailed vielleicht sogar, also entgleist komplett, was dann plötzlich in so einem Team an sozialer Energie aktiviert wird, weil dann Leute plötzlich da sind und Unterstützung anbieten und Hilfsangebote machen oder intervenieren oder wie auch immer. Und das führt nicht nur zu einem positiven Outcome meistens für den Betroffenen, sondern es zeigt eben auch dem Einzelnen so, ey krass, ich werde hier gebraucht und ich kann mich einbringen. Und du erkennst, ey, so funktioniert also diese Kohäsion, weil plötzlich von 5, 6, 8 verschiedenen Leuten Teamangebote kommen und du merkst richtig so, boah, ich bin stolz und dankbar, Teil dieser Gruppe sein zu dürfen, weil da ist jemand, der struggelt, ich kann mich einbringen und die anderen bringen sich auch ein. Und das führt zu einem, ich nenne das immer Sisyphe, also ein sich selbst verstärkender Prozess, der immer stärker wird.
Ich denke, da kann jeder ein bisschen eine Beziehung aufbauen dazu, zu dem Beispiel, wenn du sagst, du fährst in einer Zehnergruppe Rad und eine Person ist halt die schwächste Person. Also es wird ja zwangsläufig passieren, aber in dem Fall ist es halt dann schon mal wichtig, dass du sagst, okay, du nimmst halt, und jeder kennt es, so ja, schwächste Glied und da wird Rücksicht drauf genommen. Passiert es dann wirklich so in der Realität? ehrlich gesagt, oftmals sehe ich es und höre es halt einfach auch, dass dann heißt, okay, der Schwächste ist einfach total irgendwo am Ende, weil er dann über seinem Limit gefahren ist zum Beispiel. Und es wird dann tendenziell keine Rücksicht auf das schwächste Glied in der Gruppe genommen. Und das zeichnet in meinen Augen dann schon wieder, auch wieder eine Gruppe aus, dass du sagst, du achtest halt eben auf das schwächste Glied und kümmerst dich halt darum. Und nicht zum sagen, okay, da wird nicht drüber gesprochen. Und ganz, ganz oft in den Laufgruppen passiert ja genau das. Es ist kein richtiges Team, weil es wird nicht über Schwäche gesprochen.
Ja.
Es wird nicht kommuniziert, hey Jungs, Mädels, ich habe Hunger, ich habe Durst, kann man vielleicht mal in der Tanke stehen bleiben? Nö, da wird ja suggeriert, du hast irgendwo eine Schwäche, ja, wie, du brauchst jetzt schon was zum Trinken, du brauchst jetzt schon was zum Essen. Viele trauen sich gar nicht, irgendwie Gels zu nehmen, weil das eine Form von Schwäche ist. Du brauchst
Ja.
Energie. Also ich glaube, das kennt ja jeder. Mittlerweile, es
Ja.
wird auch wieder besser, aber es ist immer nur so, dass du sagst, du willst keine Schwäche in Anführungszeichen zeigen. Und willst auch nicht sagen, hey, nehmt's mal bitte raus, fahrt's mal ein bisschen langsamer. Und das ist was, wo schon ein sehr, sehr gutes Team auszeichnet, dass man sagt, okay, man spricht vorab drüber und man orientiert sich einfach am leistungsschwächsten Glied in der Gruppe und gestaltet das als Team gemeinsam. Und das
Und
passiert halt leider relativ selten.
weil wir langsam zum Ende kommen, ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, das vielleicht nochmal etwas anders zu framen. Es geht gar nicht unbedingt darum, jemandem zu helfen, wenn er ein Problem hat. Also das hört sich jetzt so ein bisschen so defizitär an, sondern du hilfst ja dabei, jemandem souverän zu werden. Also ne, derjenige ist unsicher, er kann mit verschiedenen Dingen vielleicht noch nicht so umgehen oder macht neue Erfahrungen. Und ich würde ja, wenn ich mit dir trainiere, wahrscheinlich über die Dauer, wenn ich dir viel von mir preisgebe, was mich gerade so unsicher macht und so, in eine ganz andere Souveränität kommen. Und zwar nicht, weil ich es verheimliche, sondern weil ich dir sage, du, ey, also was mich immer total stresst, ist die Situation, keine Ahnung, wenn ich in T2 komme oder in T1 und du mir dann sagst, ja, probier das doch mal so aus oder mach's mal so und mich dann fragst, hey, hast du es ausprobiert? Wie ist es gelaufen? Und so, es geht ja nicht darum, ich helfe Fabian beim Problem, sondern ich helfe Fabian dabei, souveräner zu werden, kraftvoller zu werden, zuversichtlicher und so weiter.
Ich glaube, man kann unseren heutigen Podcast da ganz gut zusammenfassen. Baut euch euer eigenes Team. Es muss kein klassischer Verein sein. Es müssen im besten Fall Leute in deinem Umfeld sein, die du gerne hast, wo du Vertrauensbasis aufbaust. Und wenn es auch nur eine Person ist, dann seid ihr ein Team zu zweit. Auch das ist
Ja,
schon ein Team. Also es müssen
richtig.
keine 10, 15, 20 Leute sein. Es muss keine Läufer-Squad oder kein Triathlon-Verein sein, sondern ihr könnt wirklich einfach mit euren Freunden einfach ein gewisses Team halt aufbauen, wo ihr schon die Vertrauensbasis habt. Und das wird euch definitiv schon mal mittellangfristig einfach weiterhelfen.
Ja.
Ich würde aber zum Schluss noch gern fünf
Ah,
Fragen.
oh, fast
Ja,
vergessen. Danke. Ja.
gerne, gerne. Du kennst wahrscheinlich das Spiel Uno, oder?
Ja.
Da gibt es eine Karte, die heißt
Ja.
Reverse. Und jetzt kriegst du es zurück. Ich habe es mal letzte Woche schon gedacht, wenn der Podcast, wenn wir nur Zeit gehabt hätten, hätte ich die Fragen auch gerne an dich gestellt, die du dir letzte Woche ausgedacht hast, das wollte ich dann gestern, die du dir letzte vor 2 Wochen ausgedacht hast und du kriegst sie heute zurück.
Oh, okay, ich
Nämlich
weiß gar nicht.
Nummer eins, ja.
Ja.
Was hast du in deinem Leben erreicht, von dem du dachtest, dass es dich glücklich macht? Aber es hat dich nicht glücklich gemacht.
Und eine Sache, die ich muss gerade mal kurz für mich formulieren, eine Sache, von der ich dachte, sie macht mich glücklich. Also ich dachte, glaube ich, wenn ich erstmal in meinem Leben eine Ausbildung abgeschlossen habe, dass ich dann nach meiner Bundeswehr und Abitur, wenn ich erstmal eine Ausbildung abgeschlossen habe, dann bist du, ich will gar nicht sagen glücklich, aber dann bist du safe. Und ich habe gemerkt, es ist, dieser Zustand hat sich nicht eingestellt. Also ehrlicherweise das Gegenteil. Ich war noch mehr auf der Suche.
Spannend. Bei welchem Thema hoffst du insgeheim, dass ich dich nicht danach frage?
Ich glaube, ich hoffe insgeheim, dass du mich nicht danach fragst, warum ich manchmal Dinge nicht tue, warum ich manchmal vielleicht ängstlich bin, Dinge, die eigentlich total naheliegend sind, zu machen. So, und dass du mich danach fragst, wo kommt das eigentlich her, dass du manchmal so verhalten bist oder dich Dinge nicht traust.
Also einfach in der Vergangenheit auch zu
Ja.
bohren und tiefer zu bohren. Okay, also sehr potenzialbehaftet bei dir.
Ja.
Dann gibt es eine Wahrheit über dich, die du kennst, aber nicht lebst.
die ich noch nicht so lebe. Ich glaube, das ist die Wahrheit, dass ich das, was ich gerade tue mit meiner Form der Selbstständigkeit, also dass ich eine Firma mit Lena damals gegründet habe, die ich jetzt alleine weiterführe. Und ich glaube, dass ich immer noch nicht zu 100% in diesem Unternehmerding angekommen bin, obwohl ich weiß, dass ich gestern wieder mit einem Freund gesprochen und gemerkt, ich könnte gar nicht mehr morgens in eine Firma gehen, 9 to 5, ging gar nicht mehr. Aber irgendwie denke ich immer noch so, ja, oder wäre das doch eine Option, wenn du vielleicht doch nochmal irgendwann und einfach zu sagen, nein, das ist ein für alle Mal beendet, du wirst jetzt weiterhin bis an das Ende deiner Tage Unternehmer sein. Punkt.
Stark. Fabian in einem Wort.
Wahrhaftig.
Ich kann selber überlegen, inwiefern, wo.
Wahrhaftig, also ich glaube, dass ich mit dem, was ich tue, das ist, also ich kann das ja immer nur aus der Rückmeldung der Leute sagen, dass ich, dass die Leute mir rückmelden, so, hey, das, was du tust, ist irgendwie immer, du machst Dinge nie aus einer Laune heraus oder aus einer Stimmung heraus, sondern alles das, was du tust, man hat das Gefühl, du hast da sehr lange drüber nachgedacht und wusstest, warum und wofür du es tust und nichts ist dem Zufall entsprungen.
Bist du ein Rat, also es ist keine zusätzliche Frage, also es ist einfach noch Interesse, bist du ein rationaler Mensch oder
Nee,
Bauchgefühl?
also weder noch. Also ich glaube, ich habe so eine Mustererkennungsfähigkeit, dass ich merke, das ist mir nichts. So, das ist auch bei meinen Rennauswahlen oder so. Ich gucke mir ein Rennen an oder sehe das im YouTube oder so und denke so, das brauche ich nicht probieren. Oder umgekehrt, ich sehe das und denke, das willst du unbedingt machen. Unbedingt, da musst du unbedingt hin. So, das ist, glaube ich, so eine Mischung aus Kopf und Verstand, aus Herz und Verstand.
Das ist, glaube ich, eine gute Mischung. Was ist der Preis, dass du Fabian bist?
Der Preis, dass ich bin wahnsinnig sensibel. Und das macht es häufig schwer, weil ich sehr empfindlich bin, sehr empfindsam und weil ich mir halt über vieles Gedanken mache, beziehungsweise in dem Kontext, wo ich unterwegs bin, ja viel mit Menschen und deren Emotionen und Gefühlen arbeite, bin ich selber manchmal sehr empfindlich, dass mir Sachen schnell nahe gehen oder ich mir Sachen sehr zu Herzen nehme. Und das ist, glaube ich, der Preis so für das, was ich tue, dass ich manche Dinge zu schnell, zu doll an mich ranlasse und das mir dann nicht gut tut.
Danke dir fürs Öffnen, Fabian. Sehr,
Danke
sehr
dir.
spannende Antworten.
Hatte ich jetzt
Wir
nicht,
hören uns
ja.
in 2 Wochen
Das tun wir.
und bis dahin eine gute Zeit.
Unseren Hörern auch. Danke. Bis dann.